Neuntens. Beten, denken, handeln, schulen und sich zurückziehen. Ich habe schon davon geredet, der erste Punkt, beten und eine Sicht für die Mission in der Welt haben. Da gibt es viele Ideen. Das Wichtige ist, dass du Mut machst zum Gebet, dass du mit den anderen betest, dass du Ideen gibst, um die Gebetsstunden besser zu leiten und auch besser Anliegen zu haben für die Welt. Ich habe mich so gefreut, dass in den verschiedenen Gemeinden hat es Verantwortliche, einer verantwortlich von Afrika, der andere von Südamerika, der andere von Nordamerika, der andere von Indien, der andere von Asien. Wir haben in der ganzen Gemeinde haben wir Verantwortliche von der Welt. Ja? Auch solche, die verantwortlich sind für die verfolgten Christen. Jeder bekommt etwa 5 bis 10 Briefe von Missionen, die in seiner Gegend, also seinem Kontinent arbeiten. Da liest er das und er muss immer wieder 3 Gebetsanliegen weitergeben und 1 oder 2 Gebetserhörungen. Da merkt man nämlich, wie wenig Gebetserhörungen in den Informationen drin sind oft. Gell? Das fehlt uns oft. Und so gibt es ganz spezifische Gebetsgruppen in den Häusern. Gebetsgruppe Afrika, Gebetsgruppe Asien, Gebetsgruppe... Ne? Und die lernen da miteinander eine Last tragen und haben Informationen, haben persönliche Briefe mit Missionaren. Und dann war mein Ziel für die Gemeinde war natürlich, dass es immer mehr Gebetsgruppen gibt. Dann wie machen, dass es immer mehr gibt, da habe ich mal gedacht, jetzt machst du einen Telefonband, gell? Und da mache ich jeden Dienstagmorgen zwischen 7 und 8 ist ein neuen Band auf dem Telefon Dingsbums, wie nennt man das wieder? Anrufbeantworter, ja so? Langes Wort. Und da sind immer wieder neue Gebetsanliegen und Gebetserhörungen, die auf diesem Band sind. Und so sind jetzt über 40 Gebetsgruppen in den Häusern. Ich weiß nicht um welche Zeit, ich weiß nur, dass zum Beispiel das er angeht mitten in der Nacht, ne? Das sind Brüder, die im Textilfabrik sind und in der Nachtschicht, da rufen sie an von der Telefonkabine in der Fabrik und hören die Gebetsanliegen und beten dafür. Ne? Also wichtig, ich habe die Gebetsstunde habe ich nicht zu kontrollieren. Ich bin froh, wenn ich die Kontrolle verliere, wenn es zu viel hat. Ne? Aber die Leute müssen Anliegen haben und wissen, es geht um eine Last für die Welt. Und ich glaube, die biblische geistliche Sicht von der Lokalgemeinde ist eine Sicht für die Welt. Das wird interessant, muss sagen. Dieses Telefongerät da, das habe ich jetzt schon 286 Wochen drauf, glaube ich. Also das sind ja über 5 Jahre, gell, dass das schon dreht. Und ich bin so froh, dass immer mehr Anrufe sind, um da beten, mitbeten. Da lese ich einfach eine Bibelstelle, einen kurzen Gedanken von 3, 4 Sätze auf diese Stelle und Gebetsanliegen. Und da können die Gemeinden, die Leute miteinander mitwirken am Reich Gottes in der ganzen Welt. Und dann bleibt nicht einfach auf dem Anliegen von eurer Denomination, gell? Breiter sehen, gell? Beten für die Welt. Das einfach, würde ich sagen, scheint mir einer von ganz wichtigen Teilen zu sein für die Gemeindearbeit. Und wenn du da einfach als treuen Mitarbeiter dabei sein kannst, im Beten in der Gemeinde. Das bleibt für mich die wichtigste Stunde. Das zweite habe ich auch schon davon geredet und das Plastik gezeigt. Also lernen zielgerichtet zu denken, hilft den Leuten auch in der Seelsorge zielgerichtet zu denken. Es gibt so viele, die das nie gelernt haben. Und das will ja auch heute, ich glaube, unsere Welt, dass wir nie so überlegen. Gell? Da gibt es Junge, die heiraten und dann fragst du ihnen, ne, wenn du vorbereitest für die Hochzeit, was ist euer Ziel miteinander?
Ja, was? Ziel mit einer Kinder haben, oder? Ja, das ist schön. Ja, das ist ein Segen vom Herrn. Und sonst was noch? Ja. Und dann merkst du, dann kommt plötzlich der ganze Materialismus. Warum? Weil die Zielrichtung nicht da ist. Man weiß ja nicht, wo man hingeht. Man wird doch nie verzichten, wenn es nicht ist für ein Ziel. Ist doch nicht so blöd, dass man verzichtet, wenn man, oder? Aber wenn dann plötzlich zielgerichtet ist, dann hast du junge Ehepaare, die heiraten und sofort in der Zielrichtung, gell? Aber wir brauchen ein Gästezimmer. Du kannst also wissen, wenn Gestrandete da sind, Telefonanruf genügt, kannst sie am Abend bringen zum Übernachten. Ne? Ja, das gibt's, ne? Die dir das sagen vor der Hochzeit. Die schon damit überlegen, wenn wir miteinander sind, eine Wohnung haben, dann ist es, dass andere Hilfe finden. Hilf den Menschen, zielgerichtet zu leben. Und du wirst sehen, wie viele Gläubige auch andere Freuden erleben und ganz bewusst das leben wollen. Ich hatte zum Beispiel einen, der nebenbei so Beeren, ja, die, ich weiß nicht, wie die heißen, Michti. Michti, das sind so blaue Beeren da, du weißt, die sind vergessen, wo man mit dem Strahl ablesen kann, so Heidelbeeren, natürlich. Ja. Der neben ganze Plantagen hat von Heidelbeeren, die großen aber, die er aus dem Quebec mitgebracht hat, ne? Und wo er da ganze Plantagen hat, zielgerichtet auf dem Marktplatz mit dem Bibelstand diese Heidelbeeren zu verkaufen. Für was? Für eine Mission, ich weiß nicht mehr in welchem Land, wo er damit den Leprakranken helfen kann. Dann hat er auf dem Marktplatz großes Plakat, gell, für Leprakranke in diesem Land und so, ne, kauft das und hat drauf, das ist der Preis und so viel von jedem Topf geht da für die Leprakranken. Und jetzt macht er immer doppelt so viel, ne, in seinem Ding, weil zielgerichtete Plantage. Ne? Also zielgerichtet kann man nämlich vieles machen in dieser Linie. Wir haben immer Teams mit uns gehabt und oft mit wenig Geld. Wir hatten so viel Freude, da haben Gläubige gesagt, gut, wir haben einen Garten, wir machen zwei Beete für das Team. Welches Gemüse? Ja, was lustig, da haben viele diese Ideen gehabt, da haben wir am Anfang nur eines Gemüse, gell? Aber Tonnen. Hä? Da habe ich gesagt, du, da müsst ihr euch miteinander organisieren, sonst essen wir nur noch eine Sorte, gell, das ganze Jahr. Und dann hat einer das organisiert und die verschiedenen hatten in ihrem Garten eins, zwei so Beete für das Team, missionarische Team. Zielgerichteten Garten. Ja? Da kannst du für das Gemüse beten, Herr, die brauchen das. Ne? Also man kann vieles im Leben zielgerichtet machen. Wenn ich denke, ich musste mal wegfahren, schnell in Südfrankreich, nach Toulon, weil ein Mädchen wegkommt im Mädchenhandel, weißt, wurde sie mitgenommen, um nach Arabien mitzunehmen. Und die Eltern haben mir angeläutet in der Nacht, unsere Tochter kam weg, sie ging immer aus mit einem Moslem, ich wusste nie, wie das war, und jetzt kam sie weg. Kontakt aufgenommen, habe ich gehört, okay, sie ist runter nach Toulon, das sind 800 Kilometer einen Weg. Bruder angerufen, mitten in der Nacht, von der Gemeinde, du, ich muss runterfahren nach Toulon, hat er solche, die mit mir kommen. Ne? Und einer sofort, du, ich habe einen neuen Wagen gekauft, der läuft schneller als deiner, kannst ihn haben, komm ihn holen. Ne? Der hat in diesem Tag, derselbe Tag, das Auto gekauft. Und dazu weiß er noch, wie ich fahre, also. Okay. Und da sind wir zu viert da runter gefräst nach Toulon. Toulon ist eine Stadt, gell? Ja, da war keine Polizei da, die Engel haben sie weggeschoben. Und wir kamen in diese Stadt und beteten im Auto, hey, wir sind in einer Stadt, wir suchen ein Mädchen, wo ist es? Ne? Und dann beim Beten am Bruder, ich glaube, diese Straße musst du reinfahren. Eingefahren. Das Mensch, du, wie möchte ich das, gell? Gut, also. Ich habe das Gefühl, an diesem Haus angehalten, raufgegangen in meinem alten Haus, ersten Stock, mit einem anderen Bruder. Ich habe gesagt, meinst du, musst da anklopfen? Ich glaub nicht. Hochgegangen, gell? Dritten Stock, unterm Dach, klopfe ich an, kommt ein Bursche an die Tür, also ein Mann, und fragt mich, was ich will, habe ich der Name vom Mädchen gesagt, kannst mich sie rausgeben. Der macht die Pistole raus, also war es die richtige Adresse, gell? Und ich konnte sie mit nach Hause nehmen. Gell? Zweimal ist uns das passiert. Aber wo du einfach Leute hast, die alles, was sie haben, kann sofort zielgerichtet gebraucht werden. Denn sie wissen, wenn es um Rettung geht, sind wir da. Gell? Dann kannst du mitnehmen, das ist kein Problem. Nimm mit. Und aber in dieser Zeit hat ein anderer Bruder, als wir wegfuhren, ich habe dann Ursula mitgenommen, als wir wegfuhren, in dem Moment hat ein anderer Bruder der ganzen Gemeinde telefoniert, mitten in der Nacht, gell, 2 Uhr morgens. Halbe Stunde nachher war ich allen im Saal im Gebet. Das wusste ich erst nachher. Gell? Und da waren solche, die da geblieben sind, bis wir zurück waren. Das waren 48 Stunden praktisch nonstop. Gell? Und sie haben sich abgelöst im Gebet, um diese ganze Zeit zu beten. Ich finde es wunderbar, gell? Wenn einfach Menschen mit dem Herrn leben und bereit sind, jetzt haben wir das Ziel verstanden, jetzt können wir in diese Richtung leben. Ne? Dritten, handeln und Menschen mit sich nehmen. Das bleibt auch wichtig. Ich habe immer diese Tendenz gehabt und habe immer noch damit zu kämpfen, dass ich vieles gerne allein mache, denn ich finde immer noch, es geht viel schneller. Ne? Und dann muss ich einfach Jüngere und andere mit mir nehmen, weil ich immer an der Jüngerschulung bin. Also müssen andere mit mir sein, sehen, wie ich das mache. Ich muss ihnen erklären. Und ich habe gelernt, das hat mir oft Ursula gesagt, du machst nichts mehr, ohne laut zu denken. Das kommt sehr von meiner Schulungsdeformation her, gell? Also, wo ich einfach, wenn ich mit ihnen bin, dann laut denken. Was könnte ich jetzt da machen? Wie kann ich das angreifen? Ne? Was meinst du, wie am besten? So, ne? Aber so nimmst du Menschen mit, so lernen sie das Denken, das zielgerichtete Denken, und so kannst du sie mitnehmen. Also ich weiß, es geht viel im Leben, das geht viel schneller, wenn man es alleine tut, aber es ist gut, wenn ein Neubekehrter mit dir ist. Viertens, schulen und schulen lassen. Schulen lassen heißt einfach, dass wir schulen und dass wir dann die anderen schulen lassen, dass sie schulen können und dass wir Zuhörer sind. Das ist vor allem für uns Vollzeitler oft eine Krankheit. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen reden, gell? Und dann müssen wir einfach auch lernen, da sein und zuhören und die anderen, die Jungen einfach, dass sie schulen. Ich habe jetzt Freude in dieser Gemeinde zu sehen, dass sie viel von meinem durchgearbeiteten Stoff genommen haben, die Jungen, und das den anderen schulen, gell, und weitergeben. Wenn ich manchmal dabei bin, macht mir es innerlich richtig Freude, weißt, einfach zu sehen, der Junge, der geht ran, man sagt es nicht so, aber sich zurückziehen. Wie kann man sich dazu vorbereiten, sich zurückzuziehen? Immer wieder überlegen, von was kann ich mich zurückziehen? Wann, wie, warum, wozu? Wir haben zum Beispiel für die Gemeinden in den Bergen, da hat es keine Musiker gehabt oder fast nicht. Und mir scheint es wichtig, dass jede Hausgemeinde den Herrn loben kann mit Lieder. Ja? Weil das gehört dazu, das gehört zu unserer schönen Religion, dass wir singen. Ja? Nicht nur ansingen. Ja, da gab es Möglichkeit für diese VGs noch Instrumente zu lernen, aber nur Privatstunden bei Lehrer, das kostet viel zu teuer für Arbeiten. Oder in die Dorfmusik hineinzugehen, wo man an der Messe dann mitspielen muss, am Totending mitspielen muss, am Sonntag reinblasen muss. Ne? Da haben wir, Ursula und ich, eine Musikschule angefangen. Für also Musiktheorie-Stunden, Rhythmus-Stunden, Flöte-Stunden, Gitarren-Stunden, Trompeten-Stunden, Klavier-Stunden. Ne? Aber sofort beim Anfangen, jetzt sofort schauen, wer hat die Gaben, dass wir den anleiten können, um das weiterzuführen. Ne? Und dann heute geht das weiter, wir sind nicht mehr drin Ursulandisch. Und ich habe so Freude, dass in jeder Gemeinde hat es jetzt Gitarren, Flöten, Trompeten, für draußen in den Straßen evangelisieren, hat es eine Jazzband. Ich bin so dankbar, dass das auch eine Möglichkeit war, um Leute zu schulen und wieder zurückziehen. Aber dann darfst du dich nicht, dann darfst nicht das behalten als dein Ding, verstehst du, sondern sofort andere hinführen. Ich bin jetzt froh, wenn ich auf den Straßen blasen gehe und so, ne? Dann ist ein Junge, ein 17-Jähriger, der dirigiert. Ne? Und ich fange an, wenn er es sagt, ja, ist ganz klar. Ne? Aber es macht so Freude, weißt du, da hast du einen ganz Jungen gemerkt, der hat Gabe zur Musik, Rhythmus voll drin, der Kerl, gell? Und dann an die Arbeit gestellt, jetzt bist du der Chef, ne? Jetzt geht's los. Und da kannst du wieder andere motivieren und dich zurückziehen. Immer von was zurückziehen, von wann. Und für einen Missionaren, aber das ist für Vollzeitler wichtig, es ist wichtig, wenn er zurückzieht, dass er nicht das Gefühl haben muss, was er angefangen hat, muss die Gemeinde weiterführen. Sie können vieles anders machen. Manche Sachen, die mir wichtig sind, können sie einfach abstellen und sagen, das sehen wir nicht. Okay, dann geht's halt zu. Ne? Sie können das anders machen und Neues anfangen, das ich nicht gemacht habe und so weiter. Das muss ganz klar sein. Und die nächste Etappe vorbereiten, das ist natürlich für den Missionaren, wie er am nächsten Ort dann anfängt. Ich bin dann froh, wenn ich, so Gott will, ein Jahr mit Ursula und den Kindern allein bin. In Dijon ohne Team möchte ich ein Jahr anfangen, dass ich Zeit habe, wie Nehemia, um diese Stadt herumzugehen, beten, die Türen zu schauen, wo kaputt ist, was zu machen ist. Ne? 230.000 Menschen. Und da auch in die Uni gehen kann, schauen kann, wie kommst du da rein, wo muss man da evangelisieren, wie. Ne? Und dass dann in diesem Jahr einfach ein Plan entsteht, wo ich dann auch wie Nehemi sagen kann, denen, die kommen, ich möchte euch zuerst erzählen, wie die gute Hand vom Herrn mit mir war. Und wir werden das alles aufbauen. Ich freue mich, da wieder eine neue Etappe vor mir zu haben. Wie wird diese Gemeinde selbstständig? Zuerst ist es in der Regel ein Missionsziel, dann ein Pionierposten, Gemeinde ohne Älteste, dann Gemeinde mit Älteste, dann selbstständige Gemeinde. Das haben wir schon gesagt. Was heißt eine selbstständige Gemeinde? Das ist für mich eine Gemeinde, die aufkommen kann für die Lehre, für die Evangelisation, für die Leitung, für das Finanzielle, fürs Wachstum und die missionarisch ist. Also selbstständig heißt für mich nicht eine Gemeinde, die überleben kann. Und das ist ja eine Gemeinde, die für mich viele Probleme stellt für die nächste Generation. Und ich möchte nie eine Gemeinde gründen auf eine Generation. Darum bin ich so ziemlich überzeugt davon, dass wir auch Vollzeitler brauchen, regional, also in einer Gegend, dass wir diese Ziele erreichen können, die mithelfen. Ich habe fertig, jetzt habt ihr noch Fragen. Ja?
Du hast erzählt, dass deine Gemeinde so fleißig betet, aber eigentlich ist es ja gar nicht betet. Wie motivierst du die Leute, dass die 60 Leute für uns nicht betet?
Für uns kommt bitte mal im Ofen, geschweige in der Nacht.
Vielleicht müsst ihr mal probieren, vielleicht geht es besser in der Nacht. Die Menschen sind ja so kompliziert. Ich glaube, dass es auch damit spielt, dass das Team ganz bescheiden ein Vorbild ist. Die Gemeinde weiß, das Team ist jeden Morgen eine Stunde zusammen zum Beten. Jeder von der Gemeinde kann kommen zum Mitbeten. Immer von 9 bis 10, jeden Tag Gebetsstunde. Und das weiß die Gemeinde. Ich habe auch in diesen Jahren von dem Dienst immer alles gemacht auf meinem Programm, dass wenn ich weg bin, dass ich zum Maximum für die Gebetsabende da bin. Das ist meine Priorität. Die anderen Abende, die können Sie gut leben ohne mich. Natürlich Gebetsstunde auch können Sie leben ohne mich. Aber ich brauche die Gebetsstunde. Ich brauche diese Zeit, um meine Lasten dem Herrn zu sagen. Ich brauche diese Gemeinschaft mit ihm. Und dann musste ich auch verschiedenen Brüder lernen in der Gemeinde, wie eine Gebetsstunde zu gestalten. Natürlich, da braucht es diese offene Brüderschaft und Freundschaft mit den Leuten. Denn du kannst nicht in jede Gemeinde gehen und einem Bruder sagen, du bist langweilig im Gebet. Mensch, immer diese gleiche Tonart, du hast keine andere Musik. Das kannst nicht jedem so sagen. Du musst Beziehungen haben. Und die Ältesten müssen lernen, dass die Gebetsstunde auch so ist, wie sie beten. Wenn sie mit Motivation, mit Liebe zum Herrn beten, wenn sie mit einer Last beten, dann ziehen sie die anderen mit. Und dann eine Gebetsstunde vorbereiten und gestalten, ist für mich nicht eine Kleinigkeit von 5 Minuten, wo man sagt, ja, heute Abend ist Gebetsstunde, da ist ja nicht, habe ich vielleicht ein Vers, gell? Der Herr gibt den Seinen im Schlaf, okay, das geht gut für heute Abend, das passt gerade, okay, machen wir es mal so, ne? Nein, Gebetsstunde, Gestaltung ist für mich mutmachend am Anfang für Gebet und dann eine Zeit, wo wir miteinander den Herrn loben, wo wir ihm sagen, was auf unserem Herzen ist, unsere Lasten ablegen, dann Gebetsanliegen, kleine Gruppen beten, größere Gruppen beten, Gebete im Laufen, dann wenn es noch im Sommer ist, da gehen wir raus und Gruppe per 4 laufen wir neben der Ortschaft und jede Gruppe eine hintereinander betet und mit Zettel und dann drucke ich die Gebetsanliegen mit Fotokopieapparaten so, ne? Gebetsstunde braucht Arbeit. Aber da kannst du Ziele erreichen, weißt? Und da kommen und die Leute kommen mit. Jetzt haben wir zum Beispiel jede Woche Gebetsstunde für die Gemeinde, wo die Gebetsstunde ist von 6:30 abends. Irre ich mich? Nein, stimmt. 6:30 bis 8 und 9:30 bis 10. Ja? Und das ist dann einfach so, denn die Frauen, die kommen meistens mit dem Auto vom 6:30 bis 8 und die Männer kommen 9:30 bis 10. Oder? Da fahren die Frauen nach Hause, nehmen das Auto, der Mannsauto, Gebetsstunde. Ne? Da können die Frauen auch dabei sein, die Kinder haben. Denn die sind ja immer sonst zu Hause mit den Kindern. Also so Sachen kann man schon organisieren. Da gibt es immer Gebetsabende, einen Abend im Monat, wo der Gebetsabend von 8 Uhr abends bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Aber nicht langweilig. Es hat ja so viel Gebetsanliegen und mit Lieder dazwischen, den Herrn wieder loben und ja, beten miteinander. Nein, Entschuldigung.
Kannst du genau sagen, die Struktur von diesen Gebetsstunden im Zusammenhang mit den anderen Stunden, Bibelstunde oder das Modell vom Wochenplan oder so?
Ein Modell von der Gebetsstunde meinst
du? Nein, Modell von den insgesamt von den Aktivitäten, wie jetzt, du sagst, eine monatliche Gebetsstunde, ja, in der Nacht, dann eine wöchentliche Gebetsstunde, wo auch Frauen eher mit Kindern, ja, mit Kindern und ja, aber auch sicher eine Bibelstunde oder.
Ja, also Struktur. Insgesamt in der Struktur ist das Gemeindeleben mit 2 Abende in der Woche. Insgesamt 2 Abende in der Woche und Sonntagmorgen. Nee. Das ist das Ganze für die Erwachsene. Und für die Kinder hast du dann noch Samstagnachmittag, jeden 14 Tage etwas. Und dann natürlich nebenbei die Jugendlager. Aber nebenbei hast du natürlich auch spezifische Schulungen. Aber viele von diesen Schulungen gebe ich auf Papier und mit Kassetten. Also ich gebe Schulungen durch, wo ich nicht einen Menschen habe in der Stunde. Aber wo ich einfach im Büro die Kassetten predige, gell, und den ganzen Text habe gedruckt, dass die Leute zu Hause arbeiten können. Und dann geschieht viel mit Telefonanruf. Da rufen sie mich an und sagen, du Dani, ich bin gerade an diesem Blatt da, was wolltest du da genau sagen? Ich komme nicht ganz da hoch, ich bin da gerade drin. Okay, ja, da ist also da und da. Also einfach Strukturen, die da sind, dass es auch ermöglicht, dass sie Heimarbeit, Schulung haben.
Wir sind also im Normalfall nicht an extra Abenden an die Schulung.
Es gibt Schulungen, die extra Abende sind, wenn wir zum Beispiel manchmal 3 Abende sukzessiv haben, wie jetzt ihr heute das Wochenende, wo 3 Abende für Seelsorge oder 3 Abende, weißt du, so spezifische Themen, das schon gibt es speziell. Aber die normalen Stunden sind.
Wie oft sind dann solche Sonderveranstaltungen, ein Vierteljahr einmal? Oder?
Ja, maximum Vierteljahr einmal. Ja. Aber viel geschieht doch durch Schulungen. Mit Kassetten und Texte, gell? Und ich meine, man kann dazu Gemeinde motivieren. Normalerweise am Anfang vom Jahr habe ich immer wieder Stunden gegeben, wie man ein Buch liest, wie man eine Kurzfassung macht von einem Kapitel, wie man Notizen nimmt. Ne? Bei uns ja in der Predigt am Sonntag sind fast alle da mit Papier, gell? Vom 16-Jährigen bis zum 75-Jährigen, gell? Die schreiben auf. Ne? Die haben das einfach gelernt. Und es ist klar, dass einer nicht vorbereitet, dass man nur hören, hören und weggeht. Der hat gearbeitet. Also haben wir was mitzunehmen und zum Überdenken. Aber das ist natürlich leicht in der Pionierarbeit, denn ist kein Hintergrund da, weißt? Was du einführst, das, die kennen nichts anderes. Ja? Und da musste ich staunen am Anfang in der Gemeindearbeit, denn ich habe gedacht, Achtung, es, Gemeindearbeit, wie machst du jetzt? Willst du da eine Kultur hineintragen oder willst du da einfach Gemeindearbeit? Ne? Da war ich gespannt, habe ich gedacht, jetzt sage ich mal nichts über die Taufe. Ne? Bei den ersten Bekehrten. Da haben sich die ersten bekehrt und da habe ich gesagt, Neues Testament lesen. Nur lesen. Verstehst du was nicht? Nicht schlimm. Weiter. Die haben gelesen. Ne? Und da kamen sie. Ja, du Dani, aber das mit der Taufe, ich bin katholisch. Aber das klappt ja gar nicht. Diese Taufe war ja falsch. Ja, wenn du es sagst, muss es so sein. Ja, was hast du schon noch gelesen? Ja, du, aber ja, da muss ich getauft werden. Ja, du glaubst ja, da können wir. Also gehen wir zum See, ja? Gehen wir taufen. Ja, okay, gehen wir zum See. Gut, gehen wir zum See. Ja? Aber das war merkwürdig, weißt du, am Sonntag, da kamen diese Arbeiter einfach mit dem blauen Arbeitsgewand, mit dem sauberen für die nächste Woche. Gell, die Bergler, die haben keine Schale oder so, ne? Oder? Und das war dann schön, wieder ganz spontan, die waren zusammen, dann kam die Frage, du, wie ist das mit dem... Mit dem Mahl, da, das ist, die Messe, die klappt ja gar nicht. Gell? Das ist, habe ich Ihnen zuerst erklärt, was die Messe ist. Habe ich den katholischen Katechismus geholt. Ich habe gesagt, komm, ich lese dir mal, du weißt ja nicht genau, was du geglaubt hast. okay. Ja, und was ist dann das Mahl in dem Fall? Gut, wir lesen jetzt mal die Texte. Ne? Ja, du, da können wir ja nehmen miteinander. Na klar. Und so hat es angefangen. Ne? Und ich musste mich immer zurückhalten. Ich kam von einer Struktur her, wo ich die Gemeinschaften kannte in alemannischer Form, vom Elsass her, gell? Dann haben wir gesagt, okay, du kommst in eine neue Gegend, du hast jetzt nicht so einen Saal zu machen, mit so einer Kanzel, mit so einer Möglichkeit, jetzt lass mal die leben mit der Schrift, wie sie es da sehen. Und das ist einfach höchst interessant. Da kannst du manchmal nur lachen dabei, das Schöne, das ist spontan, ja. Aber dann ganz schnell, gell, nach etlichen Jahren, kommen schon Traditionen. Ne? Da hat schon einer gefunden, ja, das haben wir immer so gemacht. Und dann ist immer 2 Jahre, für sich, das ist immer so. Ne? Warum sollten wir jetzt anders machen? So hat der Herr gesegnet, gell? Nicht anders, ja, das ist interessant.
Habt ihr in der Woche auch einen evangelistischen Hauskreis oder wie geschieht die Evangelisation außer vom persönlichen?
Ja, also die Hauskreise, die sind dabei in diesen 2 Stunden in der Woche. Gell? Da ist Hauskreis inbegriffen. Ne? Weil der Hauskreis ist jede 14 Tage. Gell? Okay.
Der wechselt ist den ab, der unterweisende Hauskreis mit dem
Jawohl. Und dann die Hauskreis, die entscheiden, wie viel sie Evangelisation machen, wie viel sie Schulung machen. Und das muss jeder entscheiden. Aber jeder muss am Anfang vom Schuljahr, die 2 Ehepaare, die verantwortlich sind von dem Hauskreis, Kreis müssen wir am Anfang vom Schuljahr den ganzen Jahresplan den Ältestenrat hinlegen. So geht unser nächstes Jahr, so sind die Stunden, das sind die Themen, das sind unsere Evangelisationsabende. Und auf diesem Plan, dann, den Sie geben, ist auch drauf, was Sie für ein finanzielles Engagement haben in diesem Jahr, was das kostet. Das bezahlen Sie, der Hauskreis. Und nur wenn ein Hauskreis in finanzieller Not kommt, zum Beispiel wenn er plötzlich 2 oder 3 Arbeitslose hat im Hauskreis, dann gehen die Leute. Und die haben dann Evangelisation, wie sie wollen, entweder mit Videokassetten oder mit Zeugnisabende, mit Musikabende, mit einem Saal mieten, wie sie es denken, ja? Wie sie wollen. Immer mit 2. Korinther 4, wo durch die 3 Filter muss das Ding dann durchfliegen. Ne? Sonst noch Fragen?
Ja? Habt ihr eine systematische Belehrung als ganze Gemeinde irgendwie, dass ihr zum Beispiel sagt, wir stimmen die Themen der Hauskreise auf die Themen der Sonntagspredigten ab oder sowas?
Ja, zum Teil. Also das ist nicht regelmäßig, würde ich sagen. Ne? Es gibt Jahre, wo die Hauskreise, alle Hauskreise dieselben Themen haben, dasselbe Material. Es gibt Jahre, wo die Leiter von den Hauskreisen sagen, du, also bei uns haben wir aber spezifisch dieses Problem dieses Jahr. Weißt du, da gibt es Material, was kannst du uns vorschlagen, dass wir diese Linie nehmen? Ne? Dann bin ich dann einfach die Bank, verstehst du? Ich habe ziemlich viel gelesen, sagt du, okay, da muss das durcharbeiten, das oder dieses Kapitel von der Bibel und da kann es in diese Richtung gehen. Ne? Dann für die Botschaften am Sonntag ist es auch wieder verschieden. Es gibt Zeiten, wo die am Sonntag keine Organisation ist, einfach jeder Bruder, der die Predigt gibt, gibt das, was für ihn wichtig ist, was ihm der Herr im Lesen gegeben hat. Und es gibt andere Zeiten in der Gemeinde, wo ich zum Beispiel eine Struktur vorbereitet habe, sagen wir jetzt mal, ich sage eine unter anderem, der Jakobusbrief in 7 Botschaften. Ne? Dann habe ich die Struktur gemacht von den 7 Botschaften durch den Jakobusbrief, nur den Skelett, und habe es den 7 Brüder gegeben. Und jeder muss jetzt da ackern drauf, ne? auf diesem Text, den er hat, mit dieser einfach skelettartigen Struktur. Und dann hat dann die Gemeinde einfach am Sonntag der ganze Jakobusbrief durch, ne? Und jedes Mal von einem anderen Bruder mit einem anderen Temperament, anderer Charakter, ist dann schön, gell? Da hast du oft dann so einen schönen Reichtum, da einen Ausgleich. Und da gibt es wieder Zeiten, neben Freibotschaft, dann wieder organisiert mit einem Plan, gell? Aber diese Stunden, wo jede 2 Monate die Ältesten und die Gemeinde und die Hausgemeinden, Ehepaare, die Verantwortlichen zusammen sind, da kommen diese Überlegungen. Da sind die Fragen gestellt vom Koordinator, was habt ihr für eine Last gemerkt im Hauskreis, welche Problematik ist da, was denkt ihr, was müssen wir lehren? Und dann von jeder Botschaft am Sonntag, jeder, der eine Botschaft gibt, bekommt ein Blatt, wo aufschreiben muss der Text, Thema, die Hauptpunkte von deiner Botschaft. Und dann der Koordinator, der schaut das durch auf das ganze Jahr, um zu wissen, haben wir etwas vergessen, Wichtiges im Heilsplan. Ne? Da kann er sagen, jetzt haben wir schon ein ganzes Jahr nicht mehr von der Wiederkunft Jesus geredet, also muss das ran. Da haben wir schon und so weiter. Ne? Das sind einfach so Tipps zur Organisation, gell, die da sind.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie ihr das macht, dass der Ältesten Schulung macht als Ehepaar oder wie ihr das macht, dass die gefördert werden? Oder kannst du dazu was sagen? Oder?
Also die gefördert werden, das Erste ist einfach, dass es mir ganz klar ist, dass ich die Älteste brauche als Ehepaar. Das Zweite ist, dass es mir klar ist, dass etwas viel besser verstanden wird, wenn es in der Ehe beide verstehen. Da können sie sich wirklich auch helfen und damit tragen. Und dann in der ältesten Schulung, alles was die Seite ist von der direkten Schulung, ist meistens nur der Mann dabei. Aber dann hat Ursula hat jetzt auch Schulungen spezifisch für die Frauen von den Ältesten. Und das geht in die Linie für die Besuche zu machen bei den Frauen, wo die Männer noch nicht bekehrt sind. Helfen auch da, wo viele kleine Kinder nacheinander geboren sind, heißt. Also diese praktischen Schulungen, die gibt dann Ursula den Frauen von den Ältesten. Diese Schulungen gibt es ja auch in den Bibelschulen jetzt. Das scheint mir ganz, ganz wichtig ein Teil zu sein. Das ist so, ja. Und Motivation kommt einfach davon, würde ich sagen, dass ich den Gemeinden gesagt habe, ich brauche beide. Ich brauche beide. Und ihnen auch klar gesagt habe, ich konnte ja nur diesen Dienst so durchführen, den ich habe heute. Weil Ursula in diesem Gedankengang mitging und ein volles Ja hatte in diesem Engagement. Sonst noch Fragen?
Ja, du hast in deinem Vortrag mehrfach so von Okkultseelsorge gesprochen. Ich weiß nicht, wie man da weiter darauf eingehen kann. Es ist eigentlich so ein Gebiet, über das man normalerweise nicht so sehr viel hört oder spricht. Kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was du da erlebt hast oder wie du da vorgehst? Mhm.
Also Vorgehen in Seelsorge mit okkult belasteten Menschen ist zuerst Vorgehen für mich in der Seelsorge, wo ich immer zuerst auf den natürlichen Mensch hingehe. Ich suche nicht, ob etwas Okkultes ist. Gell? Ich mache ganz normale Seelsorge und kümmere mich um, was Sünde ist, wie die Vergebung läuft und so, gell? Den Menschen einfach Mut machen, zielgerichtet zu leben. Ne? Ich suche nicht den Teufel, aber wenn ich ihn finde, dann weiß ich, wer Sieger ist. Ja? Und dann geht es einfach weiter in der Seelsorge und dann manchmal kommen eben diese Situationen, wo Blockage da sind, dass die Leute nicht beten können, dass Leute zusammenfallen, dass Leute plötzlich unbewusst am Boden liegen und so weiter, gell? Und dann, wenn das geschieht, dann natürlich mache ich keine Philosophie, verstehst du? Da fange ich an zu beten, ja? Und dem Herrn einfach zu fragen, dass er Licht gibt. Denn ich will nicht, ich habe es erlebt mehrere Mal im Dienst, dass Dämonen geredet haben und so, aber das will ich nicht, die haben mir nichts zu sagen. Sowieso sind es Lügner. Ne? Also diese Botschaften brauche ich nicht. Ne? Und dann frage ich dem Herrn im Gebet, schenke Licht auf diese Situation. Denn da, wo Licht ist, kann die Finsternis nicht bleiben. Ne? Geht nicht zusammen. Und dann manchmal kommt sofortiges Licht, in dem Sinne, dass diese Person etwas sagt, wo sie mitgemacht hat in Okkultismus oder so. Und dann geht es nicht darum für mich, dass ich diesen Menschen befreie, sondern ich sage ihm, wie er jetzt das Buße tun kann darauf. Und wenn er Buße tut und an Jesus glaubt, wird er befreit. Und ich bin Zeuge von der Befreiung. Ich bestätige vor der unsichtbaren Welt, dass dieses Gebet, dass ich das gehört habe. Und im Namen Jesu sage ich dem Feind, er hat kein Recht mehr auf dieses Leben. Also ich bin nicht Befreier. Ich will ja nicht die Leute an mich binden. Die Leute müssen Stellung nehmen vor der unsichtbaren Welt. Und wenn sie Stellung nehmen, ist es oft wichtig, dass wir als Zeuge Jesu da sind, um das auch zu bestätigen und mit ihnen zu beten. Es gibt Befreiungen, die ganz schnell gehen. Es gibt andere, die sehr lange gehen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich sehe nur in den Evangelien, dass nie Jesus die gefangenen Menschen angeklagt hat. Aber wenn er etwa jemand angeklagt hat wegen Befreiung, war es die Jünger und gesagt hat, ihr habt zu wenig Glauben. Oder diese Art, die braucht Fasten und Beten. Aber er hat nie den Menschen gesagt, ihr habt zu wenig Glauben oder es ist nicht alles klar. Oder es sind sicher noch Sünden da, sonst könnt ihr nicht befreit werden. Also ich glaube, ich habe Situationen erlebt, wo viele Fragen da sind und für mich Fragen offen sind, ich gebe es zu. Die Situation von einer Frau, die vom Okkultismus gelebt hat und viele geschult hat im Okkultismus. Da ging es über ein Jahr zur Befreiung. Wir haben mit Brüdern zusammen ganze Wochen lang gefastet und gebetet, ohne sie. Denn ich will die Leute nicht psychisch fertig machen. Das ist nicht nötig. Die sind schon alle psychisch schwach. Denn der Feind will das, gell? Dass die Menschen psychisch einfach in einer Angst leben und immer schwächer werden. Und da gibt es dann Momente im Gebet, wo der Herr in seiner Gnade Licht schenkt, und Licht, die über unser Verstehen geht. Bei dieser Frau war es so, nach etwa einem Jahr, wir haben hin und wieder mit ihr gebetet, da ist sie jedes Mal zusammengefallen, bewusstlos, oder manchmal an die Wand geschossen worden, eine kleine Frau, dass wir Angst hatten, dass sie getötet wurde. Gell? Wir könnten nur an unsere Brust greifen und sagen, ja Herr, wo fehlt es bei uns? Verstehst du, du bist ja derselbe. Und dann in einer Nacht bin ich verwacht, nach fast einem Jahr, ne? Von diesem Kampf. Und da kam mir ein Name, Kundalini. Ich dachte, was ist jetzt das für Ding? Kundalini. Was ist jetzt das los? Und dann hat der Heilige Geist natürlich geholfen, um mir zu erinnern, du hast mal vor Jahren ein Buch gelesen über das Yoga und der Kundalini ist diese Schlange, die im Rückgrat hochgeht, von Chakras zu Chakras. Weißt du noch, das hast du gelesen? Ah, okay, ja. Und dann kommt sofort der Gedanke, du, das ist der Besitzer von dieser Frau. Andern Morgen früh habe ich einen Bote von ihr gesagt, okay du, wir haben die Spur, wir können beten gehen. Ne? Und dann wurde sie auf den Moment frei. habe ich einfach im Namen Jesus gesagt, Kundalini, du hast hier keinen Platz mehr. Das Licht hat dich entdeckt. Du musst gehen. Da war nur ein Schrei und dann war es fertig. Ja.
Ich persönlich habe ein wenig Probleme mit diesen Dämonenkämpfen, ob die biblische Art sind. Ich lese nicht in der Schrift. Mhm. Ich lese entweder Befreiung ja. auf Gebot des Herrn, mhm. aber nicht ein Kampf, wo der Herr so nach und nach Macht hat. Ja. Mhm. Auch bei den Aposteln nicht.
Ja, aber,
da habe ich manchmal ein Problem damit, wenn das dann länger dauert und man muss Namen erwähnen. Mhm. Ich sage immer.
Ja. Habe ich auch diese Probleme. Habe ich auch. Ich habe noch in diesem Gebiet noch andere Probleme. Ich habe immer geglaubt, verstehst du, dass wenn jemand an Jesus glaubt, alles klar ist. Und auf dem Boden kam es anders. Habe ich heute noch Probleme. Und ich muss zugeben, dass ich mit der unsichtbaren Welt nicht genug Licht habe. Und dass ich in jeder Situation mit Brüdern einfach in einer tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn sein muss, um nicht in einen Extremismus zu kommen, verstehst du? Um dann nicht auch der Feind überall zu sehen, denn das hat er auch gerne, gell? Dann wird er plötzlich etwas. Ich habe Gemeinden getroffen, wo der Teufel eigentlich ein negativer Gott ist und nicht ein Geschöpf. Der Teufel hat nichts gegründet, gar nichts. Er arbeitet nur mit dem, was Gott gemacht hat. Er ist nicht Schöpfer, er ist Geschöpf. Und er wäre so gerne ein Gott. Und es gibt Gemeinden, wo du ein Zittern siehst vor dem Teufel, wie wenn er Gott wäre. Er will immer zu groß sein, oder dass man gar nicht davon reden macht, wie wenn er nie existieren würde. Die beiden Seiten hat er gerne. Aber der wahre Sieg Jesu, der Triumph Jesu, einfach auszuleben, da geht es darum, dass wir nicht drum herum fahren können. Wir müssen voll rein. Gell? Da, wo Probleme sind, geht es nicht in der Seelsorge darum, da fahre ich jetzt schön drumherum, da kann es jetzt gefährlich werden. Und da gibt es dann Wege, wo ich zugeben muss, wo der Verstand nicht mehr der Kanal ist zum Weitergehen, sondern wo wir Offenbarung Gottes brauchen. Und da sind wir dann total abhängig vom Herrn. Die können wir nicht gründen, diese Offenbarung. Aber der Herr muss bei uns sehen, wir haben die Last, wir bewahren diese Last, dass dieser Mensch befreit wird. Und von mir aus gesehen hat es nicht ein Jahr gebraucht, wegen dem Teufel, für diesen Menschen, sondern wegen der Schulung von meinen Brüdern und mir. Um diesen Beweis auch vor Gott und in der unsichtbaren Welt, ob es uns wirklich zu Herzen ist, dass diese Frau frei wird. Oder ob wir nach 2 Wochen sagen, okay, das ist hier psychisch, gell, muss man ein wenig Medikamente noch geben und dann geht es wieder hoch. Ne? Oder ob wir bewusst zum Ziel wollen. Ne?
Ich habe noch eine Frage, die das erweitert, und zwar, wir haben bei uns jemanden, der schizophren ist.
Ja.
Also der die Diagnose von Ärzten hat, der ist gläubig,
ja.
Also will ganz klar den Herrn Jesus nachfolgen, ist aufgrund seiner Schizophrenie Rentner und ist also, ja, hat extreme Probleme einfach damit. Mhm. Wie beurteilst du überhaupt diese Sache? Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
Wir haben verschiedene Fälle so. Für mich sind das Krankheiten. Für mich sind das Krankheiten wie andere Krankheiten. Und wo wir damit lernen müssen, dass wir mit diesen Kranken Erbarmen haben wie mit Kranken und dass wir umgehen wie mit Kranken und ihnen helfen. Und ihnen helfen, in diesem Leben weiterzukommen. Wir haben so einen Jungen, der schizophren ist. Der ist jetzt so weit gekommen, dass er weiß, wenn er diese andere Haltung hat, dann weiß er, er kann absolut nicht mehr auf sein Verständnis und Wissen sich fixieren. Dann braucht er einen Bruder und es ist jetzt immer derselbe. Und er weiß, dann habe ich nur noch eines, gehorsam zu diesem Bruder. Und das hat er jetzt eingeübt. Und eigentlich fängt er jetzt, diese Schizophrenie, finde ich, sehr positiv zu leben. Wenn diese Zeit kommt, wo er die andere Personalität hat, dann lebt er es in der Abhängigkeit zu einem Bruder. Es ist natürlich ein ganz großer Schmerz für ihn. Aber er hat jetzt... Er hat es akzeptiert, angenommen, das ist meine Krankheit. Ich glaube, da braucht es auch Mitarbeit mit Ärzten. Ich habe 3 Ärzte in der Ortschaft, also ich habe die Ortschaft da 3 Ärzte, ich habe gar nichts, gell? Aber diese 3 Menschen sind noch keine Brüder, aber ich hoffe, sie werden es noch dieses Jahr, bevor wir wegziehen. Diese 3 Ärzte sind super, die arbeiten total mit in der Seelsorge. Da haben mir und Ursula gesagt, okay, ihr versteht die Seele, komme ich nicht raus mit, ne? Das ist euer Gebiet und wir haben den Körper. Ne? Und da können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ursula ist Krankenschwester und ist ernst genommen von den Ärzten, das ist auch etwas Positives, gell? Da hatten wir Kranke gehabt, also Gläubige, verstehst du, die plötzlich psychisch krank waren. Und die waren überzeugt davon, der Herr wird mir teilen, ich brauche keinen Arzt, verstehst du, das ist alles vom Teufel, weißt du, plötzlich Extremismus, unerhört, verstehst du? Und da konnten wir diese Leute bei uns behalten, denn sie wurden gefährlich für das normale Leben, gell? Bei uns einfach in der Familie haben diese Leute. Und dann konnten wir ihnen Medikamente geben. Die haben immer gesagt, ja, Herr, Lob und Dank, dass ich keine Medikamente brauche. Aber im Essen haben sie das alles mitgenommen. Gell? Und das Wunderbare, das war eben, dass diese Ärzte auch so ein Vertrauen haben in die Diagnose, die Ursula stellt, dass sie nicht mehr in solchen Situationen kommen, kamen sie nicht mal den Kranken besuchen, denn sie wussten, der Kranke will keinen Arzt, für ihn ist der Arzt Teufel. Ich habe das dem Arzt erklärt. Ja. Dann hat er diesen Kranken geholfen durch Ursula. Und als diese Person gesund worden ist, haben sie die Gemeinde gesagt, ja, wunderbar, der Herr hat mich geheilt, ohne Arzt, ohne Verstehst. Lob und Dank, wunderbar. Und erst später, als die Stabilität wieder kam und alles in Ordnung kam, haben wir gesagt, du, jetzt wenn du das Zeugnis gibst, nur dir zu sagen, wie das ging. Ja? Wie das eigentlich ging. Dann mussten wir diesen Menschen erklären, dass es da im Gehirn auch Zellen hat, die falsch funktionieren, wenn etwas wo der Strom nicht mehr durchgeht, wenn etwas fehlt und so, gell? Und da, wo es dann Chemie braucht, dass das wieder in der Ordnung funktioniert und dass dann wieder klarkommt. Und darum hat der Arzt sich das und das und das beschrieben. Nicht, dass du in eine Chemie oder Abhängigkeit kommst, sondern dass diese Kontakte wieder laufen da oben, dass der Strom durchgeht und dass es wieder in Gleichgewicht kommt. Also Seelsorge braucht oft Zusammenarbeit mit Ärzten. Und ich würde sagen, betet dafür, dass ihr Ärzte habt, die das verstehen. Ja? Hast du Handhörchen? Nein, habe ich gemacht. Entschuldigung.
Aber die Frage war doch gerade eben, ab wann erkennst du Dämonie, ab wann Krankheit?
So habe ich das eben. Ja, wenn das die Frage ist, muss ich sagen, nur in Beziehung mit dem Herr, wo der Kanal vom Überlegen nicht genügt. Genügt nicht.
Aber zunächst jedenfalls akzeptierst du mal als Schizophrenie.
Jawohl. Ich fange an mit der alten Natur, Körperpflege, Krankheit. Gell? Und die meisten, wo es dann schief geht, ist einer von meinen ersten Reflexe, dass sie eine ganz gründliche Blutuntersuchung machen lassen, bis in die Details, wie man heute doch viel in den Blutuntersuchungen, in den detaillierten, finden kann, wo da etwas fehlt und wo nötig ist für das Nervensystem. Da war noch eine Frage, ja.
Und zwar in Bezug auf Ehepaare, wenn jetzt nur ein Partner zum Glauben kommt, wie geht ihr dann vor?
Ja, also es ist oft so, wenn es die Frau ist, die sich bekehrt, dann soll sie nicht, ist nicht wichtig für sie, dass sie an Stunden kommt, sondern dass sie mit Jesus lebt. Wir haben solche erlebt, die sich bekehrt haben und bis zur Bekehrung von ihrem Mann nie in der Gemeinde waren. Und das ging manchmal Jahren. Sie hat auch nicht der Gemeinde zu gefallen, äußerlich, sondern ihrem Mann. Ja? Weil sie immer noch untertan ist, dem Mann, auch wenn er nicht bekehrt ist. Und also versuchen wir, diesen Leuten zu helfen. Wenn der Mann sagt, okay, du kannst in die Stündlerei hineingehen, stört mich nicht, dann kommen sie klar, ja. Wenn er sagt, nein, ich will, dass du am Sonntagmorgen mit mir bist, okay, da bleiben sie beim Mann. Und dann fragt diese Frau, darf eine andere Frau zu mir kommen, um mit mir einfach Bibel lesen und dass wir überlegen miteinander. Und bis auf einen Mann haben alle Ja gesagt, bis heute. Das ist für mich ein Wunder. Und dann haben wir solche Frauen geschult, hat Ursula solche Frauen geschult, die dann hingehen und diesen Frauen helfen auch, wie sie besser noch ihrem Mann gefallen können, wie sie ihn empfangen können nach der Arbeit, wenn er nach Hause kommt, wie sie das Leben in der Ehe noch verbessern können, wie sie auch die Kinder erziehen können und so weiter. Und dann, bis jetzt hat der Mann dann immer mehr Interesse gehabt an seiner Frau, weil sie ihm immer besser gefällt, gell? Und er selber staunt, wie das alles ändert. Wenn es manchmal nicht gut ging in der Ehe, kam es so weit, dass der Mann mir telefoniert hat und mir gesagt hat, können Sie nicht Ihre Frau wieder mal durchschicken bei meiner Frau? Ich glaube, sie hat es, die braucht es. Das finde ich natürlich super, gell, wenn das so passiert. Ja. Also für mich bleibt es einfach, der Chef im Haus bleibt für mich biblisch der Mann. Ja. Und da müssen wir daran arbeiten. Wenn der Mann sich zuerst bekehrt, dann darf ich auch nicht einfach sagen, ich habe jetzt Gemeindeleben, du bist jetzt zu Hause. Dann muss er auch überlegen und wissen, wie kann ich meiner Frau besser helfen? Wie kann ich sie wirklich biblisch lieben und sie als schwereres Gefäß ansehen, wie die Bibel sagt, und da sein für sie, dass ich mit reinen Händen zu Gott beten kann? Wie muss ich das leben? Ja? Da kommen da auch verschiedene Übungen für den Mann, wo er sein Leben ändert. Vielleicht, das sind die Hauptgedanken, gell? Und ja. Noch eine andere Frage noch?
Wie machst du das jetzt als Missionar bei persönlicher Evangelisation? Bis zu was für einem Punkt gehst du mit den Menschen, wo du jetzt sagst, es hat keinen Sinn mehr? Oder es gibt ja viele Leute, die sind jetzt nicht gleich gegen Jesus, aber sie holen da auch nicht mit ab. Ich meine, das ist schon Zeit.
Also die Leute verstehen es gut bis jetzt, dass ich sie intensiv besuche, um sie zu schulen vor der Bekehrung, dass sie wissen, für was, wie und für was sie sich entscheiden müssen. Dann, wenn ich klar weiß, dass sie es wissen, ich mache die ganze Schulung mit ihnen, mit Fragen beantworten im Gespräch. Dann sage ich ihnen jetzt, erklär mir mal jetzt, wie du zum Beispiel Jesus annehmen kannst. Nur um zu wissen, ob sie da oben verstanden haben. Da sage ich, wenn du also Jesus annehmen willst, dann kannst du es alleine tun und so. Und wenn du mir es dann sagen willst, kann ich mir telefonieren, ich kann dann kommen und beten mit dir. Aber du bist ganz frei. Hast deine Haltung, du weißt jetzt, worum es geht, gell? Und du verstehst jetzt gut, dass ich nicht mehr jede Woche zu dir komme. Es gibt noch viele Menschen, die verloren sind und die brauchen, dass ich das Evangelium weiterbringe. Also, wenn du weitergehen willst und Jesus kennen willst, da sage ich mal, es ist noch viel, viel Schönes in der Bibel, aber das nützt dir alles nichts. Denn was noch da drin ist, das ist, wenn man sein Leben Jesus gegeben hat. Nachher gehört das zum Leben, das alles, was da drin ist. Ne? Und da gibt es Leute, die ich noch besuche, wenn ich sowieso in diesem Ort durchfahre, gell? Und 5 Minuten anhalten und sage, ich bin am Durchfahren, wie geht's dir und so. Und dann sagen, reden vom Wetter oder so, gell? Dann weiß ich, okay, da geht es noch nicht weiter. Ne? Manchmal habe ich die Freiheit, im Durchfahren anzuhalten und sagen, du, hast schon weiter überlegt? Wo bist du in der Überlegung? Ne? Okay. Und andere telefonieren, weil sie sich entschieden haben. Oder andere telefonieren in Tränen und sagen, komm, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich muss unbedingt mich entscheiden für Jesus. Ne? Da gehe ich natürlich hin. Aber die Leute besuche ich dann nicht mehr systematisch. Ich habe ja nichts mehr, ihnen zu lehren, verstehst du? Aber ich bewege eine Freundschaft mit ihnen weiter. Ne? Das oft auch telefonisch. Ja.
Anhängende Frage. Wenn zum Beispiel ein Evangelisationsabend ist, wo wir die Leute einladen, wir wissen nicht, kommt er wieder, wir haben seine Adresse nicht, aber der interessiert sich ja für Gott, für das Evangelium. Wie weit gehst du da sozusagen mit dem Evangelium klar rein oder erst warten, wie reagiert er darauf? Wie ist deine gute Erfahrung damit?
Ich weiß nicht, ob ich wieder treffe.
Ja, klar. Also, klar, an unseren Evangelisationsveranstaltungen bekommt natürlich jeder am Ausgang einen Zettel, wo drauf steht, was wir für Gemeindeveranstaltungen haben, Adresse, Telefon, Anruf, Fax, gell? Also Möglichkeit, um Kontakt aufzunehmen. Und direkte Evangelisationsabende, muss ich sagen, sehr verschieden, gell? Es gibt Abende, wo ich Aufruf mache, mit Hand erheben, mit anderem, gell, mit Aufstehen. Es gibt Abende, wo ich das Evangelium verkündige, keinen Aufruf mache. Ich kann es meistens vorher nicht sagen, gell, also unrechenbar fast. Gell. Ich glaube da auch an diesem Moment an gewisse Führung und Entscheidung im Moment von der Predigt. Gell. Aber ich auch im Aufruf will ich nicht irgendwie Gefühlszwang benutzen. Das ist im Sinn, ich mache nicht 3, 4, 5 Mal den Aufruf. Ich rufe einmal auf, wenn die Leute, und die sollen ja nur aufstehen, die verstanden haben. Ne? Und natürlich nachher treffen wir diese Leute, mit ihnen zu reden, ja, und zu wissen. Aber es gibt Abende, wo ich, Evangelisationsabende, wo ich keinen Aufruf mache. Ne?
Im privaten Gespräch nach den Abenden, wie weit?
Im privaten Gespräch kommt es oft so, dass wenn ich den persönlichen Kontakt, weiß, so habe, als ja, frei habe, dass ich dann, bevor ich die Menschen gehen lasse, sage, ihnen sage einfach, von dem, was du verstanden hast, welche Seite könntest du dir jetzt situieren, oder? Ist das jetzt, würdest du jetzt sagen, du bist verloren, oder würdest du sagen, du bist gerettet? Ne? Und dann im Gespräch oft wird es klar, dann gibt es dann diese, oft die, doch diese Situation, wo die Menschen nicht wissen, gell, noch nicht alles verstanden haben. Und wo ich dann sage, du, also wenn du Besuche willst von jemandem, der das nochmal erklären will, also gerne, gell? Kein Problem. Und da kommt es oft vor, dass sie sagen, also ich hätte gerne einen Besuch. Gell? Wir haben auch so Karten, die wir verteilen im Ausgang, wo draufsteht, anzukreuzen, ich möchte einen Besuch. Ne? Ich möchte ein Neues Testament bekommen und so, verstehst du? Aber ich bin nicht der Typ, ne, nach der 18. Strophe von, jetzt ist hier noch jemand da, das kann ich nicht. Ne? Ja, habe ich fast immer gemacht und jetzt gehe ich selber nicht mehr. Ich schicke immer andere. Ja. Habe ich also ganze Jahre so gemacht, gell, dass ich auch direkt nach den Stunden draußen stand mit einem anderen Bruder und der wusste, warum wir zusammen sind. Ne?
Er war nicht im Gespräch dabei.
Der war im Gespräch dabei. Ah ja. Dann habe ich dann meist mit den Leuten, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, einen Ausgang, habe ich zuerst den anderen vorgestellt. Ne? Und da kam Vorstellung zu drei, ne? Zu dritt, da habe ich Frage gestellt, was haben Sie gedacht vom Abend und so, ne? Ja? Der andere war dabei, ne? Und dann, wenn Sie Besuch wollen, da sage ich mal, das ist ja super, ich habe sicher Zeit, um zu Ihnen zu kommen, gell? Wird Sie besuchen. Und habe ihn nochmal ganz positiv vorgestellt, mein Bruder, ja, gesagt und so, aber okay. Ja? Und das klappt meistens. Es ist viel schwieriger, wenn einer anfängt und dann schon mitten nach etlichen Gesprächen anderen weitermachen sollte. Es ist besser, gerade im ersten Gespräch weiterführen.